Hausblick, der Scanhaus Marlow Podcast.
Der Hausblick Marlow beschäftigt sich heute mit Sportmachen. Viele reden über Sport, viele machen auch Sport. Bei uns ist das Wochenende im April, das ist meist das letzte Wochenende, immer reserviert für den Scanhaus Marlow Cup. Und einer der Radsportstars Deutschlands, auch aus Mecklenburg-Vorpommern, André Greipel, wird dieses Jahr wieder dabei sein. Welche Strecke?
Die Autobahn. Also ich würde natürlich sehr gerne auch selbst fahren, aber die Nachwuchssportler und Sportlerinnen stehen da auf jeden Fall im Fokus.
Ja, super Gag, ne, den ich hier gleich reingebaut habe. André Greipel wird Sportlerinnen und Sportler betreuen an dem Sonntag am 21. April. Die Wettkämpfe finden am 20. und 21. April statt. Gibt es auch Jedermann-Rennen, können Kinder mit dabei sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man jetzt diesen Podcast hört, nochmal ins Internet zu gehen. www.scanhaus.de. Wir machen schöne Informationen dazu. Mitmachen ist schon sehr erwünscht. Und du gehst nicht als großer Star dorthin für irgendeinen Wettkampf, sondern was wirst du genau machen?
Ja, also die Nachwuchssportler vom PSV Rostock, die wollen natürlich auch betreut werden. Und ja, dann ging einfach eine Liste rum, wer die Betreuung an dem Wochenende beim Scanhaus Marlow Cup übernehmen kann. Und dann habe ich mich da eingetragen und ja, fahre mit den Kindern hin. Betreue die vor Ort und fahre mit denen wieder nach Hause.
Und das ist so, wie das beim PSV hier in Rostock passiert. Passiert es wahrscheinlich in hunderten oder tausenden Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern an jedem Wochenende, dass Helfer gesucht werden, dass die Trainer einfach Unterstützung brauchen. Das geht nicht ohne Ehrenamt. Meist bezahlt man auch noch eine Tankfüllung und kriegt dafür eine Flasche Wasser und ein Brötchen. Und so könnte man dich jetzt am Sonntag praktisch mit jungen Sportlerinnen und Sportlern erleben.
Genau, ja. Wir hatten ja damals das große Plus den Peter Sager, der weiß nicht wie viele tausende Kilometer mit uns durch Deutschland gefahren ist und sich kaum bewegt hat auf dem Fahrersitz. Aber das war ja einfach immer cool. Man hat ja diesen Wochenenden entgegengefiebert und ja, hat sehr viele schöne Zeiten auch nur im Auto verbracht. Aber das ganze Wochenende hat einfach immer ein Ausrufezeichen danach hinterstehen gehabt. Und ich meine, ich würde das ja nicht gerne machen. Oder ich hätte mich da nicht so eingetragen, wenn ich das nicht gerne machen würde. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit, die ganzen Wochenenden zu betreuen. Aber ja, ich bin halt auch noch viel unterwegs. Aber freue mich auf dieses Wochenende.
Wenn du dich selber beschreiben würdest, könnte man ja sagen, André Greipel, googelst dir selber, guck bei Wikipedia rein. Aber wenn du aus deiner heutigen Distanz, die du hoffentlich hast, sagen würdest, was sind so 5, 6, 7 Sätze, wie du dich selbst beschreiben würdest, gerne auch mit, was waren die größten Erfolge?
Ich würde mich selbst beschreiben als den André Greipel, den meine Eltern großgezogen haben und auch erzogen haben. Ich glaube, ich habe einfach das Glück gehabt, meinen Traum, den ich damals hatte, Radprofi zu werden, leben zu dürfen und dennoch derselbe geblieben zu sein. Und wenn man jetzt auf die Erfolge zurückblickt, ist, glaube ich, der größte Erfolg, dass ich immer die Umfelder um mich herum hatte, die mich unterstützt haben und mein Talent erkannt haben und unterstützt haben. Und das ist, glaube ich, der größte Erfolg, dass ich das jetzt gar nicht auf irgendwelchen Siegen beziffern wollen würde. Aber ich glaube, das größte Glück ist einfach, dass ich die richtigen Leute in meinem Leben kennenlernen durfte.
Genau, und wir sind gerade zum Ort dieser Aufnahme unterschiedlich gekommen. Ich bin mit dem Auto hergefahren, du bist aus Rerik hergefahren mit dem Fahrrad. Also das unterscheidet uns schon noch. In den Shownotes, die gibt es sozusagen neben diesem Podcast, würde ich jetzt trotzdem nochmal die Wikipedia-Meriten von dir reintun. Deine Erfolge liegen einerseits nicht nur in den Spitzenerfolgen, sondern auch in der Konstanz, in der Länge, in dem, kann man sagen, weltweiten professionellen Einsatz. Das können wir uns da angucken. Du hast Peter Sager selber erwähnt. Hier sind ja jetzt viele Hausbaufreunde dabei, weniger Radsportfreunde. Das war also auch der Trainer, der Jan Ulrich mit groß gemacht hat. Also ihr wart in der Gruppe drin, völlig unterschiedliche Dinge. Kann man bewerten, wie man will. Über Peter Sager waren wir immer alle sehr froh, dass er zur Verfügung stand, alles zusammengeschweißt hat. Du hast eine ganz andere Karriere gemacht und bist jetzt wieder ein Küstenkind geworden. Wo findet man dich?
Genau, wir sind mit der Familie zurück an die Ostsee gezogen, nach Rerik, was ein sehr, sehr schön, ruhiges, idyllisches Dörfchen ist oder Kleinstadt. Wir haben auf jeden Fall alles vor Ort, was man braucht zum Leben. Und im Sommer ist es natürlich ein sehr, sehr bevölkertes kleines Örtchen. Aber man findet seine Ruhe, wenn man weiß, wo man hingehen kann. Und ja, wie gesagt, einmal Küstenkind, immer Küstenkind. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir morgens die Spaziergänge mit den Hunden an der Ostsee stattfinden lassen können.
Genau, das hört sich traumhaft an. Ich glaube, wir, die wir von hier kommen, aus Mecklenburg-Vorpommern, wohnen sehr gerne am Wasser. Es gibt aber auch ganz viele, die das Land zu schätzen wissen. Dieses Radsportrennen findet ja am Recknitztal statt. Ne? Speziell, sage ich mal, ab Frühjahr ist es da auch traumhaft und wunderbar. Aber ich weiß nicht, ob du das als Sportler, wie du das empfunden hast. Für mich war es damals schon immer ein bisschen weit ab alles. Lange Wege bis zum Flughafen, riesige Fahrzeiten und ähnliches. Du bist aber trotzdem in unser Land gekommen. Manche bezeichnen das so ein bisschen despektierlich als ein bisschen düsig hier so. Ne? Ist schon weit weg von Köln, ne?
Sagen wir mal so, Köln war auf jeden Fall in meiner Karriere das bessere Ziel oder der bessere Ausgangspunkt, um in die Welt zu reisen. Da ist jetzt Rerik nicht gerade der beste Standort. Aber jetzt habe ich halt auch mehr Zeit, um Reisen besser zu planen. Natürlich ist man viel unterwegs, aber ich glaube, die Lebensqualität hier oben ist dann doch viel besser und entschleunigt den ganzen Alltag auch sehr gut.
Ja, es spricht ja für unser Mecklenburg-Vorpommern, dass also auch Top-Leute wieder zurückkommen. Ich glaube, das ist generell hin und wieder sehr gut zu beobachten. Sicherlich noch nicht so viel, wie sich das manche hier wünschen, dass man sagt, ich bin Fachmann, wo auch immer, komme dann gerne zurück und stärke mein Heimatbundesland. Ne? Das ist also eine spannende Entwicklung. Ich glaube, es ist auch nicht schwer, Rerik und die Ostsee lieb zu haben. Und wir freuen uns jetzt auf den 21. April, wo du ganz normal Sportler betreuen willst. Was genau macht man da? Also bei uns im Verein, so geht es morgens los mit alle einpacken und dann Startunterlagen in Ordnung machen. Kann man sich das so vorstellen oder bleibst du der Star unter den Leuten?
Auf gar keinen Fall. Also ich weiß ja selbst, wie ich als Kind war. Manchmal war ich vor Aufregung, war mir schlecht. Ich gehe davon aus, dass es dem einen oder anderen Nachwuchssportler dort genauso gehen wird. Und ich glaube, man muss die erstmal beruhigen. Irgendwo natürlich auch was vermitteln, was wir bei dem Rennen dort machen wollen. Und ja, dann liegt es an mir. Nummern holen, Luftdruckpumpen, Räder aus dem Auto holen und alles, was dazugehört. Und vielleicht die Nummern hinten aufs Trikot bauen, weil viele neue Radsportler wissen das manchmal gar nicht, wie man so eine Nummer dran baut. Aber ich helfe da gern.
Mhm. Ich erinnere das übrigens auch, praktisch in der Schüler- und Jugendzeit konnte ich manchmal nicht frühstücken, dann ist mein Trainer bei deutschen Meisterschaft mit mir frühstücken gegangen, damit ich überhaupt was gegessen habe und das hat einen total gelähmt.
Ja, ich glaube, jeder, der mal irgendeinen Leistungssport angefangen hat oder auch von einer Arbeit, die wichtig ist in der Schule oder in der Lernausbildung, der weiß, wovon wir hier sprechen, dass das einfach, was der Körper manchmal mit einem dort macht, das ist schon manchmal komisch, aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wenn man den Kindern vermittelt, wenn man einfach das Beste aus sich herausholt an dem Tag, dann muss man einfach zufrieden sein, egal mit welchem Resultat man dann am Ende über die Ziellinie fährt.
Das ist eine super Weisheit, glaube ich, von zwei Profis, einem aktuellen und bei mir ist es schon deutlich länger hinterher, dass wenn man das Beste gegeben hat, über die Ziellinie rüberkommt, dass man nicht mit sich hadert, sondern sagt, du hast jetzt alles gegeben, ist ein vierter Platz geworden, Punkt, ne? Und das nächste Rennen kommt ja bestimmt. Was genau machst du jetzt? Also ich hätte mal so despektierlich gefragt, was machst du beruflich? Aber das ist ja die Frage. Vorher warst du Radsportprofi, konnte eigentlich gut verfolgen, wo du immer unterwegs warst, konnte viel lesen, so. Was machst du jetzt?
Ja, wo soll ich anfangen? Wo höre ich auf? Also erstmal muss ich ganz klar sagen, dass ich Markenbotschafter bin für verschiedene Firmen.
Los, jetzt kommt der Werbeblock.
Ja, das ist egal. Also um Fahrrad fahren zu können, braucht man von Kopf bis Fuß, also vom Helm bis zum Schuh, bis natürlich zum Fahrrad und dem Reifen braucht man sehr viele Sponsoren. Und auf die ich auch während meiner Karriere zählen durfte und sehr viel gute Verbindungen in die verschiedenen Bereiche bekommen habe. Mit denen arbeite ich weiter zusammen. Dort bin ich bei vielen Events oder halte Vorträge. Dann bin ich bei der Firma UX speziell für die Athletenbetreuung und Teambetreuung zuständig in Richtung auch Entwicklung und Aerotests und alles, was dort anfällt.
Das sind Brillen und Helme.
Brillen und Helme, genau. Arbeitsschutzbereich bin ich jetzt nicht so viel involviert, aber ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Firma. Und das macht mir einfach Spaß, weil man einfach bei dem einen oder anderen Radrennen halt vor Ort ist und einfach den Sportlerkontakt behält und sich aussuchen kann, welches Rennen man denn jetzt besucht oder auch nicht. Und ja, dann versuche ich natürlich auch mein Dasein als Bundestrainer. Trainer hört sich immer doof an, aber sagen wir mal, ich betreue die Berufssportler, also im männlichen Bereich vor Ort bei Olympia, Europameisterschaft und Weltmeisterschaften und halte dann natürlich mit den Sportlern Kontakt und selektiere die Mannschaften vor Ort. Genau.
Genau, ehrenamtliches Engagement hier in Rostock haben wir schon besprochen. Das wird hier beim Scanhouse Cup in Marlow zu sehen sein. Ganz normale ehrenamtliche Tätigkeit. Und du hast ein eigenes Nachwuchsteam angestoßen und sagst, du willst also auch ja, Sportler in einer Sportlerinnen und Sportler in einer bestimmten Gruppe in einer bestimmten Art und Weise unterstützen?
Ja, genau. Also es wird kein komplettes Team sein, sondern eher eine Academy. So möchte ich es mal nennen. Und natürlich mit Ziel, eine Renngemeinschaft zu sein, weil ich keine Sportlerinnen und Sportler irgendwelchen Vereinen wegnehmen möchte, sondern vereinsübergreifend einfach bewirken möchte, dass man zusammenarbeiten sollte, um größere Ziele zu erreichen. Und da war es mir einfach wichtig, dass man Talente herausfiltert, die vielleicht noch nicht das beste Material dort unterm Hintern haben und man dann mit konkurrenzfähigem Material vielleicht den Weg Richtung mehr Leistungssport zu ebnen.
Kleine Shownote am Rande, ne? Du bist mit dem Fahrrad hergekommen, das Fahrrad wird nicht angeschlossen, sondern das wird mit in den Raum genommen und mit Argusaugen betrachtet. Die Dinger sind einfach verdammt teuer und wertvoll, ne?
Ja, genau. Die Chancengleichheit ist in so einem Nachwuchsbereich einfach enorm groß. Und einfach nicht vorhanden. Da sprechen wir von Sportlern, die dort halt mit einem 8.000, 9.000 Euro Rad gegen jemanden fahren, der für sein Fahrrad halt nur 1.000 Euro auf dem Gebrauchtwagenmarkt irgendwo gekauft hat. Und das ist eine sehr, sehr große Lücke. Aber diese große Lücke kann auch sehr viel darüber bestimmen, ob man den Leistungssport halt weitermacht oder auch nicht. Und diese kleine Lücke wollen wir auf jeden Fall, oder große Lücke manchmal auch, wollen wir versuchen zu schließen.
Wo informiert man sich am besten über diese Aktivitäten? Gibt es eine Internetseite, einen Blog?
Ja, wir wollen auf jeden Fall das Ganze mit Kurzvideos begleiten und natürlich auch auf Social Media. Aber dadurch, dass wir sehr, sehr viele Bewerbungen hatten und ich sehr, sehr viel telefonieren musste, beginnen wir jetzt erst später damit, weil wir einfach jetzt in den Anfangsphasen uns erst kennenlernen wollen und wir brauchen auch keine Videos machen, wenn das Material noch nicht vor Ort ist. Und sobald die Räder und alles Material bei den Sportlern ist, können wir loslegen.
Stay tuned auf gut Deutsch, wir bleiben da mal dran. Das ist eine wunderbare Sache. Insgesamt kann man sagen, du hast diesen Wechsel erfolgreich verkraftet. Also nach Ende der Profikarriere fallen viele in ein Loch, sind wirtschaftlich nicht mehr so erfolgreich, werden depressiv, gesundheitlich manchmal auch angeschlagen. Man wünscht es jedem der Sporthelden, dass sie gut durchkommen. Das gelingt nicht jedem. Dir scheint das sehr zu gelingen, weil du machst alles und wahrscheinlich sogar noch viel mehr, ne?
Ja, aber ich glaube, das ist einfach die Art und Weise, wie ich groß geworden bin mit dem Sport. Wenn man den Sport einfach so lieben gelernt hat, wie ich das machen durfte, dann ja, versucht man halt weiter irgendwo dem Sport treu zu bleiben. Und das ist mir sehr, sehr gut gelungen. Ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn ich mein letztes Jahr, wo ich noch Vertrag hatte, weitergefahren wäre. Dann glaube ich, wäre ich dieses berühmt-berüchtigte Jahr zu viel gefahren und hätte vielleicht weniger Spaß an dem Sport gehabt. Natürlich habe ich auch erstmal ein bisschen Abstand gesucht, aber ja, irgendwo hat dann trotzdem was gefehlt und ich freue mich einfach auf noch viele schöne Radrennen, die ich von Straßenrand betrachten kann.
Das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich glaube, das könnte es sein, also dass man so ins Abklingbecken bekommt, auslaufen, mit dabei sein, nicht gleich arbeiten müssen und vielleicht auch die sympathischen Seiten des Leistungssports genießen kann, dabei bleiben. Ich weiß, dass es bei vielen anderen ist. Bei mir war es auch, Batterie war alle, laufen vorbei, ne? Also langsam laufen sowieso nicht mein Ding, so, ne? Deshalb ganz toll und Glückwunsch und Kompliment. Nun heißt dieser Podcast Hausblick von Scanhouse Marlow. Wir unterhalten uns jetzt hier, weil Ende April praktisch der Scanhouse Cup in Marlow stattfindet und wir sehr stolzer Hauptsponsor seit vielen, vielen Jahren sind. Und jetzt einfach die obligatorische Frage, wie ist deine Einstellung zu Yacht, Haus, Rolex, Uhr, also Besitz? Haus heißt auch Besitz, ne? Weißt du zu schätzen, dass man ein eigenes Haus hat, dass man dafür träumt? Ehrlicherweise, man muss auch bezahlen.
Als ich damals Profi werden durfte, hat mir mal ein älterer Sportler gesagt, dass wenn du deine Karriere beendet hast und ein eigenes Haus hast, dann hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Natürlich habe ich in meiner Karriere gut verdient, Aber ich glaube, ich bin sehr geerdet geblieben und habe jetzt wenig Wert auf dicke, fette Autos oder irgendwelche Rolex-Uhren gelegt, um mich zur Schau zu stellen. Also da bin ich einfach zu einfach.
Aber ein Haus.
Genau, ich habe ein Haus, bin ich sehr stolz drauf. Und ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass man irgendwo ein bisschen unbekümmerter die Zukunft planen kann.
Es ist ja tatsächlich so, dass das Hausbauen schon mal leichter war in Deutschland aufgrund von Preissteigerungen, von Grundstücken, aber auch von geringeren Fördermöglichkeiten. Das muss man einfach sagen, die Einkommensgrenzen für die Banken sind sehr hoch gegangen. Eigentlich hast du das schon in einem Punkt gesagt, man muss da, wo man anfängt, Geld zu verdienen, vielleicht schon mal ein Auge darauf werfen, dass ein tolles Auto, tolle Uhr oder Partys einem da nicht weiterhelfen, sondern dass man schon mal so einen Vermögensaufbau im Blick behält.
Ja, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da muss man natürlich auch die Leute an der Seite haben, denen man dort einfach vertraut. Ne? Wenn man Erfolg hat und vielleicht auch das nötige Kleingeld, dann gibt es immer viele Anhänger. Aber die richtigen daraus zu filtern, ist, glaube ich, das Schwierige an der Sache.
Genau. Ohne, dass wir das vorher besprochen haben, bin ich auf die zwei Punkte gekommen, die ich noch haben wollte. Erstmal, ein eigenes Haus ist geil als Altersvorsorge, aber sicherlich auch, um ein gewisses Lebensgefühl zu haben. Und man muss sich selber um den Vermögensaufbau kümmern. Das ist jedenfalls mein Ratschlag auch, ne, dass man sagt, also wenn du dahin willst, musst du auch was tun, kannst nicht alles haben. Das wird ja in riesigen Podcasts von Bausparkassen und Banken immer so besprochen, dass junge Leute frühzeitig mal ein bisschen anfangen sollen, wenn sie Geld verdienen, das auch wirklich zu machen. Das ist jetzt die Botschaft von uns beiden, damit das ins Thema reinpasst, weil das heißt ja immer noch Hausblick von Scanhaus Marlow. Normalerweise reden wir hier mit Architektinnen oder mit Hausverkäufern oder Leuten, die Küchen produzieren oder vielleicht Wärmepumpen, die Produktion bei uns leiten. So in diesem Falle sind es jetzt zwei normale User, kann man so sagen, die einfach diesen Tipp geben. Wir gehen jetzt nochmal ganz kurz ins sportliche Frühjahr. Beginnt, die Leute gucken in der Regel ein bisschen entgeistert in den Spiegel und denken, die Strandsaison kommt. Jetzt mal die Tipps vom Profi für den Volkssportler. Wie sollte man anfangen? Also wir sind jetzt im April 24, wenn man im Juni schon besser dastehen will in seiner persönlichen Volkssportfitness, als es jetzt der Fall ist. Wie soll man es angehen?
Dann müssten wir noch die Sportart definieren.
Die lasse ich völlig offen.
Okay.
Aber Radsport, habe ich gehört, ist schonend und cool, wenn man nicht irgendwo
gegenfährt. Auf alle Fälle. Gerade im Radsport hat sich auch sehr, sehr viel getan. Es gibt jetzt schon viele Möglichkeiten, auch zu Hause bei schlechtem Wetter auf der Rolle zu trainieren, in virtuellen Welten und so weiter. Das kann man das ganze Jahr über machen und ich glaube, das ist ein guter Stichpunkt, dass man einfach sagt, Kontinuität im ganzen Jahr, immer ein wenig was zu machen, hilft einem auf jeden Fall in Richtung Beachbody und Strandform, so möchte ich es mal nennen, aber ein weiser Spruch und von meinem alten Trainer, wer schnell schnell fährt, fährt auch schnell wieder langsam, also ihr müsst einfach eure Grenzen kennen und dann mit den Grenzen arbeiten und nicht überschreiten diese Grenzen.
Na, Leichtathletik ist relativ einfach. Ne? Laufschuhe kaufen, loslaufen. 3x30 Minuten ist so eine Faustformel. Damit kannst du gar nichts verkehrt machen. Beim Radsport reicht das wahrscheinlich nicht. Ne?
Es kommt drauf an, was man machen möchte. Ne? Wenn ich jetzt halt weiß, ich fahre im Juni, Juli in einen 120 Kilometer Jedermann-Rennen irgendwo, dann weiß ich, dass ich diese 120 Kilometer vielleicht schon mal vorher fahren sollte, um zu wissen, wie ich darauf reagiere und was kann ich besser tun. Also Grundlagen, Kilometer bringen auf jeden Fall sehr viel.
Also als wir lang mit Radsportlern zusammen waren, also Sonntag haben wir immer einen langen Lauf gemacht. Das ging ja tatsächlich, wenn man relativ zügig war, in 85 Minuten zu Ende so, ne? 90 Minuten, die waren früh weg und kamen abends erst wieder. Ne? Das ist was anderes. Ne?
Ja, also heutzutage ein Klassiker, der dauert auch 6-7 Stunden und das sind die Trainingsbereiche, die im Winter auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sind, dass man einfach dieses ganze Qualitative und dieses Zeitpensum auf jeden Fall vorher trainieren sollte.
Jetzt kommt noch der Tipp überhaupt wahrscheinlich, E-Bikes, Pedelecs sind ja überall in aller Munde. Du kannst ja froh sein, dass du nicht abgeschossen wirst als Fußgänger, als Läufer von hochmotivierten Seniorinnen und Senioren mit Helmen ausgerüstet und hoher Geschwindigkeit. Wie ist deine Meinung zu dieser Fortbewegungsgeschwindigkeit? Ist das was, wenn du ein paar Jahre Rücken kriegst und Lunge und sagst, oh, dann fahre ich jetzt mal schön E-Bike?
Also ich glaube, da haben wir verschiedene Rentner gesehen, weil ich sehe sehr, sehr viele noch ohne Helm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man vielleicht auf einem E-Bike mit Geschwindigkeiten unterwegs ist, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Und da bringt ein Helm auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Sicherheit. Ich weiß auch, dass an verschiedenen Polizeistätten und Orten auch so ein Fahrsicherheitstraining angeboten wird. Und so ein E-Bike ist natürlich auch nicht leicht und ist ganz anders zu handeln als das Fahrrad, mit dem ich vor 20 Jahren schon gefahren bin. Und leider sieht man, die Sturzrate geht sehr, sehr hoch. Und ja, ich kann nur jedem, der mit dem E-Bike unterwegs ist, einfach nur appellieren daran, dass man vielleicht erstmal alleine auf unbefahrenen Wegen üben sollte. Und am Ende bringt das E-Bike halt natürlich das, was der Markt einfach auch machen wollte, dass man mobil bleibt und auch fit bleibt. Und ein E-Bike kann man halt natürlich mit wenig Unterstützung fahren, aber auch mit viel Unterstützung. Und da ist auf jeden Fall für jeden Leistungsniveau was dabei.
Also das nochmal hier der Appell unter Profis. Tatsächlich ist die Unfallrate extrem hochgegangen auf über 23.000 Unfälle im vergangenen Jahr. Und du bist verantwortlich für die Helme zum Beispiel. Und aus deiner Erfahrung, die gehen schon häufig kaputt bei Stürzen. Ohne so einen Helm wird es tragisch ausgehen. Also ganz klare Empfehlung für?
Ja, ich sag mal so, ne? Wenn der Helm irgendwo gebrochen ist, dann ist das eine Sollbruchstelle. Ja? Also der hat dann aber auch wirklich seinen Dienst geleistet und man sollte den nicht nochmal fahren. Aber es ist ganz klar, man hat nur einen Kopf und wenn der zerbrochen ist, dann hilft dann auch kein zweiter Helm oder die Sichtweise, einen Helm dann aufzusetzen. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Punkt. In Deutschland, egal welchen Helm man dort kauft, der hat einen TÜV-Siegel. Und mit dem Helm ist man auf jeden Fall sicher unterwegs.
Ich bin mir sicher, dass wir beim Scannhouse Cup Marlow alle Sportlerinnen und Sportler mehr oder weniger professionell ausgerüstet werden können. Das von bis ist ja unendlich, das gucken wir uns an. Wir verfolgen das auf Social Media. Herzlichen Dank für dieses Gespräch und jetzt geht's natürlich, also ich ins Auto und du?
Ja, wieder zurück nach Rerik.
Mit dem Fahrrad. Das war der Hausblick von Scannhouse Marlow. Und wenn Sie noch mehr solche guten Ratschläge hören wollen zu Vermögensaufbau, zum eigenen Haus, zu Sport oder nicht, dann abonnieren Sie diesen Podcast da, wo es jeden guten Podcast gibt. Klingel einschalten, dann kommt jeder neue Podcast auch automatisch. Vielen Dank.
Ja, danke.
Das war Hausblick, der Scannhouse Marlow Podcast. Scannhouse Marlow.